die Nachrichten am 27.04. auf Radio Dreieckland. Nun erst einmal der Überblick.
Eilantrag gegen die Corona-Notbremse.
26. Mai zum Tag des Akkordeonspielers erklärt.
Bürgerinitiativen und Verbände kritisieren Laschets Strukturwandelpläne.
Und was gibt's noch?
Mörder von George Floyd wird schuldig gesprochen.
Eilantrag gegen die Corona-Notbremse. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, kurz GFF, hat Verfassungsbeschwerde gegen die Ausgangssperre eingereicht, die im sogenannten Corona-Notbremsengesetz verankert ist. Zugleich stellt die GFF einen Eilantrag, damit das Bundesverfassungsgericht die nächtliche Ausgangssperren einstweilen außer Kraft setzt. Die GFF und die Beschwerdeführenden der demokratischen Oppositionsparteien verstehen ihren Antrag als konstruktive Verfassungsbeschwerde. Sie wollen nicht das ganze Notbremsengesetz kippen, sondern richten sich gezielt gegen die aus ihrer Sicht verfassungswidrigen Ausgangssperren. Sie wollen erreichen, dass der Gesetzgeber statt der weitgehend symbolischen Ausgangssperren tatsächlich wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie trifft, insbesondere im Arbeitsleben. Ulf Burmeier, Vorsitzender der Gesellschaft, erklärte, die Beschwerdeführenden ebenso wie die GFF sehen eine epidemische Notlage und bekennen sich ausdrücklich zum Ziel der Pandemiebekämpfung. Aber die geplante nächtliche Ausgangssperre ist wenig geeignet, nicht erforderlich und unangemessen. Seit Monaten belasten die Maßnahmen vor allem das Privatleben der Menschen sowie die Kulturbranche und weniger die Arbeitswelt, zum Beispiel große Unternehmen oder die Verwaltung. Wir streiten für ein schlüssiges und wirksames Gesamtkonzept zur Pandemiebekämpfung. Zitat Ende. Die Argumente der Beschwerde erläutert Professor Mangold, Verfahrensbevollmächtigte der Uni Flensburg, wie folgt. Die Ausgangssperre greift unmittelbar in die Ehe- und Familienfreiheit, das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die allgemeine Handlungsfreiheit, mittelbar in die körperliche Unversehrtheit und die Berufs- und Eigentumsfreiheit ein. Die Regelung genügt jedoch bereits nicht dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot. An einer hinreichenden Rechtfertigung fehlt es außerdem, weil sich die Ausgangssperre als unverhältnismäßig erweist.
26. Mai zum Tag des Akkordeonspielers erklärt. Per Gesetz ist in Brasilien der 26. Mai als nationaler Tag des Akkordeonspielers Dia Nacional do Sanfoneiro ausgerufen worden. Geehrt wird damit der am 26. Mai 1930 geborene Sivuca, einer der bekanntesten Akkordeonspieler Brasiliens. Mit bürgerlichem Namen hieß der Künstler Severino Dias de Oliveira und starb im Jahr 2006. Sivuca war ein Vertreter der Kultur des brasilianischen Nordostens. Geboren wurde er in Itabaiana im Bundesstaat Paraíba. Der Komponist, Arrangeur und Multi-Instrumentalist wirkte an der Einspielung von mehr als 200 Schallplatten mit. Seine Palette der Musikgenres umfasste unter anderem den Bossa Nova, Forró, Baião, Maracatu und Frevo. Aber auch Jazz, Blues und Klassik gehörten zu Sivucas Repertoire. Außerdem komponierte er Filmmusik. Mit seiner Ehefrau Gloria Gardelia, Sängerin und Musikwissenschaftlerin, komponierte Sivuca Feira da Mangaio, einer seiner größten Erfolge und ein Klassiker des Forró. Von 1964 bis 1976 lebte er in New York. In den USA arbeitete er unter anderem mit Miriam Makeba und Harry Belafonte zusammen. Die Soziologin Flavia Barreto, Tochter von Sivuca, hat mit Magnifico Sivuca, Maestro da Sanfona, also wunderbarer Sivuca, Meister des Akkordeons, ein biografisches Buch über ihren Vater geschrieben. In diesem erzählt sie über Kindheit und musikalische Karriere in Brasilien und im Ausland. In einem Interview mit Radio Nacional de Brasília sagte Flavia Barreto, Sivuca ist Musik. Er war immer Musik, von Kindheit auf, zu Hause und außerhalb des Hauses. Er hat immer gespielt, immer gehört. Als Neunjähriger hatte er von seinem Großvater ein Akkordeon geschenkt bekommen. Mit dem Tag des Akkordeonspielers würdigt Brasilien den Beitrag Sivucas zur Bereicherung und weltweiten Verbreitung der Musik des Nordostens.
Bürgerinitiativen und Verbände kritisieren Laschets Strukturwandelpläne. Düsseldorf. Am 27. April wollen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet der CDU und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart zusammen mit ausgewählten VertreterInnen der Landesregierung und der Regierung den sogenannten Revierpakt 2030 unterzeichnen. Ein breites Bündnis aus Tagebaubetroffenen, Kirchen, Initiativen und Verbänden kritisiert den digitalen Festtag als Show-Veranstaltung mit wenig Substanz. Zu ihnen zählen Fridays for Future, Klimaallianz Deutschland, der BUND sowie andere Verbände von Bauern und der Kirche. Sie kritisieren, dass Armin Laschet sich für eine Strukturwandelpolitik von gestern feiere, anstatt echte Zukunftsperspektiven für diese Region zu schaffen, die im Einklang mit dem 1,5-Grad-Limit der Erderwärmung sind. Die KritikerInnen fordern eine transparente Auswahl der Strukturwandelprojekte. Bislang fehle ein klares Bewertungsraster, das gewährleistet, dass nur tatsächlich umweltfreundliche Vorhaben mit Steuergeldern unterstützt werden. Insbesondere kritisiert das Bündnis auch die unzureichende Einbindung der Zivilgesellschaft in den Strukturwandelprozess. Mit der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, kurz ZRR, habe die Landesregierung eine demokratisch nicht legitimierte Parallelstruktur installiert, die veraltete Wirtschaftsinteressen umsetzt. Anstatt die BürgerInnen am Prozess aktiv teilhaben zu lassen, würde Beteiligung nur simuliert. Gleichzeitig schwäche die Landesregierung über Änderungen des Landesplanungsgesetzes sogar formal die Öffentlichkeitsbeteiligung. Auch Umweltstandards sollen aufgegeben werden. Das Bündnis kritisiert, dass dieser Prozess den gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen in der Region nicht gerecht würde und einem nachhaltigen Wandel der Schaffung eines neuen Gemeinschaftsgefühls im Wege stünde. Solange noch immer geplant sei, Dörfer zur Gewinnung von Braunkohle zu zerstören, um damit Zukunft zu vernichten, wirke ein solcher Festakt zutiefst zynisch.
Mörder von George Floyd wird schuldig gesprochen. Nach einem 3 Wochen andauernden und von den Medien intensiv begleiteten Prozess hat das Geschworenengericht in Minneapolis Derek Chauvin den Polizisten, der am 25. Mai 2020 den 40-jährigen Afroamerikaner George Floyd umgebracht hat, in allen 3 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Und die 3 Anklagepunkte waren Mord 2. Grades ohne Vorsatz, Mord 3. Grades und Totschlag 2. Grades. Soldaten der National Guard, also der 2. Instanz der militärischen Reserve der USA, waren in Minneapolis seit den letzten Wochen in Vorbereitung dieser Urteilssprechung eingetroffen. Und zwar über 3000 Soldaten. Verschiedenste temporäre Infrastrukturen wie Betonbarrieren, Maschendrahtzäune und Stacheldrähte wurden in der Stadt errichtet. AktivistInnen sprechen von einer regelrechten Besatzung der Stadt. Dass trotz dieses Urteils die endlose Serie rassistischer Polizeimorde in den USA nicht stoppen wird, scheint für die AktivistInnen klar. Charakteristisch für diese Dynamik ist gerade die Ermordung des 20-jährigen Daunte Wright in einer Vorstadt Minneapolis durch eine Polizistin vor 2 Wochen. Kim Potter, die angeklagte Polizistin, gibt zu diesem Vorfall an, ihre Schusswaffe mit einem Taser verwechselt zu haben. In einem Instagram-Post schreibt die deutsche Antirassistin Tupoka Ogit ernüchtert, dass die Verurteilung eines Polizisten nur dann möglich ist, wenn sich tausende Menschen die Straßen nehmen, so wie es letztes Jahr bei den Black Lives Matter-Protesten in Minneapolis der Fall gewesen ist. Zitat: Ich bin im Konflikt mit mir selbst. Ich möchte mich freuen oder zumindest erleichtert sein. Ich möchte ein Gewicht von meinen und vor allem den Schultern meiner Geschwister fallen hören. Ich möchte tief ein- und ausatmen und kurz loslassen. Für George, für Tamir, für Sandra. Gleichzeitig bin ich trotzig, denn dieses Urteil ist das bare Minimum. Es sagt, wenn die Welt zuschaut, wie schwarze Menschen ermordet werden, wenn weltweit Tausende auf die Straßen gehen und dieses System mit aller Gewalt an unsere Menschlichkeit erinnert, dann und nur dann werden wir ein wenig Verantwortung dafür übernehmen. That's not justice, folks. Zitat Ende. Nach dem Mord an George Floyd war die Black Lives Matter-Bewegung in Minneapolis tatsächlich besonders aktiv und hat nicht zuletzt im Rahmen einer Demo ein Polizeirevier in Brand gesetzt. Gemäß des US-amerikanischen anarchistischen Crime Think Collective muss die Verurteilung Derek Chauvins auch als Versuch des US-amerikanischen Justizsystems gelesen werden, sein öffentliches Image zu rehabilitieren. Dabei soll Mensch aber nicht vergessen, dass Gerichte, Gefängnisse und die Polizei fundamental rassistische Institutionen sind, die besonders durch kollektive Selbstverteidigung sowie neue Formen von sozialen Beziehungen und Strukturen bekämpft werden können. So haben AktivistInnen die Kreuzung der 38th Street und der Chicago Avenue, an der Derek Chauvin George Floyd ermordete und die daraufhin zum Epizentrum der Black Lives Matter Bewegung geworden ist, in George Floyd Square umbenannt. Blick in die Schweiz. Am 31. März 2021 hat das Bezirksgericht Waadt Ost den Polizisten, der vor 4 Jahren den schwarzen RW Bondembe Mandundu getötet hat, für unschuldig erklärt. Dem Polizisten, der inzwischen befördert wurde, wurden 35.000 Franken zugesprochen.
Das waren die Nachrichten zum 27. April 2021.